Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, und musikalisch und thematisch gibt es jetzt einen relativ harten Bruch von Ladysmith Black Mamboso, einem sehr bekannten Chor aus Südafrika, zu Anton Bruckner. Für Klassikfans steht das Jahr 2024 nämlich im Zeichen Anton Bruckners. Der Komponist wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden und das wird weltweit auf Festivals und Konzerten gefeiert. Aber natürlich besonders in Oberösterreich, wo Anton Bruckner herkommt, wird das Jubiläum ganz besonders gefeiert. Mein Kollege Paul Lohberger ist in die Heimat von Anton Bruckner gereist und hat sich seinen Lebensweg und Oberösterreich ganz genau angeschaut.
Oberösterreich ist landschaftlich so schön wie facettenreich, aber das Bundesland ist auch bekannt für seine starke Wirtschaft. Die Landeshauptstadt Linz liegt in einer Ebene an der Donau, ist ein altes Handelszentrum und Sitz großer Stahlwerke und chemischer Industrie. Entsprechend stark ist die Verkehrsanbindung. Die Autobahn von Wien nach Salzburg liegt zwischen der großen Stadt und einem kleinen Dorf im Nordwesten, nach dem eine Raststätte heißt, Ansfelden. Hierher bin ich gekommen, um Anton Bruckners Geburtshaus zu besuchen. Als er vor 200 Jahren hier geboren wurde, war es wohl noch ruhiger. Die Stadt war nahe und doch weit weg, hier war man am Land. Mitten im Ort steht auf einer leichten Anhöhe die kleine Kirche mit dem Pfarrhof, unterhalb davon ein Haus, das heute ein Museum ist. Der Musikwissenschaftler Klaus Petermeier ist als Experte hier zuständig. Wir sind hier im Bruckner Geburtshaus, ne?
Das ist das Bruckner Geburtshaus, genau. Das ist das Schulhaus Ansfelden. Ansfelden war eine Pfarre, die dem Stift St. Florian inkorporiert war, beziehungsweise immer noch inkorporiert ist. Das heißt, zur damaligen Zeit, bis 1868, ist der Schullehrer der Pfarre unterstanden. Der war nicht nur für den Unterricht der Schüler verantwortlich, sondern vor allem für die Kirchenmusik. Der hat Orgel spielen müssen, hat Notenmaterialien aufgetrieben und war für die sonntägliche musikalische Gestaltung des Gottesdienstes verantwortlich. Bruckner ist selbst Lehrer geworden, Bruckners Vater war Lehrer und Bruckners Großvater ist auch Lehrer gewesen, der noch zu Lebzeiten Anton Bruckners, er ist 1831 verstorben, in diesem Schulhaus hier seinen Ruhestand verbracht hat. Es war also eine Großfamilie, die mit den Gehilfen in diesem Haus untergebracht war.
Ein bescheidenes, aber auch kultiviertes Leben, wie Bilder und Exponate im Erdgeschoss illustrieren.
In Biedermeier wurde dieses Milieu des Schullehrers oft auf Gemälden festgehalten. Und da sieht man auf der einen Seite diese bescheidenen Verhältnisse, auf der anderen Seite aber auch, über welche Instrumente die Lehrer damals verfügten, Klavier oder Cembalo, meistens Geigen und Hörner, die typisch waren für die Kirchenmusik der damaligen Zeit. Die Lehrer haben dann auch die Schüler, die talentiert waren, als Sängerknaben ausgebildet und alle lebten unter einem Dach, mehr oder weniger.
Das war ja auch der Berufsweg von Anton Bruckner, der zuerst ja auch schon Sängerknabe war, aber er wurde dann eigentlich zuerst Lehrer und als Lehrer dann ist er in den Komponistenberuf hineingewachsen. Also das nächste Zimmer hier, also das andere Zimmer im Erdgeschoss des Geburtshauses, da ist einerseits eine Schultafel, auch mit einer Schulbank, wie man sie damals hatte und so den kleinen Tafeln für die Kinder zum Schreiben. Ein großer Abakus zum Rechnen. Aber es sind hier auch schon Musikutensilien zu sehen und so eine komische Bank. Diese Bank, das ist ein ganz interessantes Exponat.
Das ist eine Landlerbank und die hat gedient zum Landlergeigen. Also da sind Musikanten auf der Bank gesessen, die bei Hochzeiten oder Bällen oder Kirtagen musiziert haben. Wenn dann der Tanz beendet war und das Publikum oder die Tänzer wollten, dass weiter musiziert wurde, ist man zu diesen Spielleuten gegangen, hat ihnen entweder Geld gegeben oder was zu trinken und dann wurde weitergespielt. Und Bruckner hat als Schulgehilfe in Windhag und in Kronstorf auch an solchen Veranstaltungen teilgenommen und selbst Landler und Volksmusik musiziert.
Auch komponiert?
Komponiert nicht.
Ja. Und es war dann auch so, dass wenn die gerade weg waren, die Musiker, haben die Leute ihnen Getränke hingestellt, damit sie wieder zur Bank kommen und weiterspielen, oder wie?
Genau, so ist es gewesen. Und das war natürlich ein Grund, warum sehr, sehr viele Lehrer Alkoholiker waren, weil sie mehr getrunken haben als Geld kassiert.
Im Gegensatz zu seinem Vater war Anton Bruckner wohl kein Alkoholiker, aber er war entgegen mancher Darstellungen auch sicher kein Asket, der nur für die Kunst lebte. Erinnerungen an die lustigen Musikantendienste ließ er später in seine Sinfonien einfließen. Während Bruckner in jungen Jahren regelmäßig lustig zum Tanz aufspielte, komponierte er bereits Messen, die nach seinen Dienstorten Windhag und Kronstorf heißen. Vielleicht dient ihm dazu das Übungsinstrument aus dieser Zeit, das im Museum zu sehen ist. Dieses Instrument hier, auf dem hat Bruckner tatsächlich gespielt. Das schaut aus jetzt wie so ein Minimalklavier, hat natürlich einen anderen Namen.
Das ist ein Clavichord. Clavichord war damals das gängige Übungsinstrument, weil es leicht zu transportieren war und relativ günstig in der Anschaffung. Bruckner hat dieses Clavichord zur Verfügung gestellt bekommen von einem gewissen Franz Zücker in Windhag bei Freistadt, dessen Söhne er unterrichtet hat, und das hat er ausprobieren dürfen. Nachdem dann Bruckner weggezogen ist, ist dieses Clavichord über Umwegen zu uns ins Landesmuseum gekommen und heute kann man es in Landsfelden besichtigen.
Zu Bruckners Zeit diente das Erdgeschoss des Hauses wohl dem Schulbetrieb und im ersten Stock wohnte die Lehrerfamilie, erklärt Klaus Petermeier. Das Museum widmet das Obergeschoss Bruckners späterer Zeit als etablierter Komponist. Seine Einrichtung und Kleider für das Leben in Wien sind hier zu sehen.
Wir haben teilweise versucht, hier heimeliges Gefühl zu vermitteln. Man sieht Artefakte aus Bruckners Wohnung, Kerzenständer am Dirigierstab und ein Kruzifix, das er da stehen gehabt hat, aber auch Kleidungsstücke von ihm sind erhalten geblieben und hier in Ansfelden zu sehen.
Also die Weste, die da hängt, schauen wir kurz mal, die ist original von Bruckner?
Die ist original Bruckner, genau, und ebenso der Zylinder.
Also er hat sich dann eigentlich schon, so wie die feinen Herren damals angezogen waren, also schwarz mit Zylinder, das war ja eigentlich so der Dresscode für den feinen Herren damals.
Ja, bei Bruckner nicht ganz, weil im Gegensatz zu den feinen Herren, die halt eher enger geschnitten gekleidet waren, war Bruckner weit geschnitten, hat weite Hosen angehabt und oft einen Schlapphut getragen, der unter anderem in Vöcklabruck im Museum zu sehen ist. Bruckner entsprach da nicht ganz der Norm und er hat halt Bequemlichkeit in den Vordergrund gestellt, auch weil dieses weite Gewand und die Schuhe, die er tragen hat, dem Organisten oder dem Orgelspiel dienlicher waren als irgendwelches schmuckes, modisches, enges Zeug.
Also er wollte eigentlich jederzeit zum Musizieren bereit sein?
Ja, das könnte man sagen, aber er war sicher ein Freund der Bequemlichkeit, was die Kleidung betroffen hat.
Nach Wien kam Bruckner erst mit 44 Jahren. Davor war er 13 Jahre in Linz als Stadtorganist. Die 10 Jahre davor war er aber nicht mehr in Ansfelden, sondern im nahen Stift St. Florian. Dort reifte er zum Berufsmusiker, er perfektionierte sein Spiel an der Orgel in der Stiftsbasilika. Die spezifische Ästhetik von Bruckners Sinfonien wird gern mit seiner Orgelerfahrung begründet. Der Weg von Bruckners Geburtsort zum Stift führt über einen Hügelrücken und eröffnet ein weites Panorama über das Voralpenland zu den Alpen hin. Zu Fuß sind es etwas weniger als 2 Stunden, mit dem Auto 10 Minuten. Über geschwungene Landstraßen erreiche ich St. Florian, dessen Ursprünge bis in die Karolingerzeit zurückreichen. Gewaltige Ausmaße weisen das Stift als altes Zentrum von Kultur und Macht aus. So, jetzt stehe ich hier im ersten Hof. Wenn man ins Stiftsgelände reingeht, da ist eine lange Barockfront mit einem schönen Portal. Über 30 Fenster habe ich hier gezählt. Vier davon gehören allerdings schon eher zur Kirche, die schauen anders aus. Eine große Kirche ist eben hier links von mir. Beim Gehen durchs Portal treffe ich meinen Interviewpartner, der hier in St. Florian direkt in Bruckners Fußstapfen unterwegs ist. Klaus Sonnleitner gehört zu den Augustiner Chorherren und ist der Organist im Stift. Sein Arbeitszimmer, einen riesigen Raum mit dunkler historischer Holzeinrichtung rundum, verwendete schon Anton Bruckner.
Ja, also hier findet sich auch das Harmonium von Anton Bruckner. Das ist ein kleines orgelähnliches Instrument, aber eben keine Orgel mit Pfeifen, sondern ein Harmonium mit Zungen, so ähnlich wie bei einem Akkordeon. Ja, das hat es früher sehr oft gegeben in kleineren Kirchen oder auch im häuslichen Bereich. Und Bruckner hatte dieses Instrument als erstes Unterrichtsinstrument zur Verfügung, als er nach Wien kam als Professor, und da gab es noch keine Orgel an der Akademie, und so gab es dieses Harmonium für ihn als Unterrichtsinstrument. Er hat es dann selber später gekauft für sich selbst, und jetzt befindet es sich in unserem Besitz, und ich habe die Ehre und Freude auch drauf, üben zu können, wenn es zum Beispiel in der Kirche zu kalt ist.
Hinter der vorhin beschriebenen imposanten Front mit den vielen Fenstern befinden sich die ebenso prunkvollen barocken Kaiserzimmer. Sie standen bereit, wenn Angehörige des Hofes in St. Florian zu Gast waren, was in der Geschichte des Stiftes öfters der Fall war. Nicht ganz so opulent ist das Zimmer, das ein anderer berühmter Gast bewohnte, wenn er aus Wien im Sommer hierher kam. Er fand sich dann in der Nähe seines früheren Arbeitszimmers wieder.
Den Schlüssel fürs Gästezimmer.
Mhm. Und da gibt es einen Schlüssel für ein bestimmtes Gästezimmer. Eine schöne große Tür mit Eisenbeschlägen und Holzintarsien führt zu einem anderen Gang. Und hier ist dann gleich das Zimmer Nummer 4. Eine schöne alte Tür, hat aber ein modernes Schloss eingebaut. So, und da gibt es auch ein schönes Zimmer jetzt dahinter. Mit zwei Betten getrennt und so alten Möbeln. Also ein Sekretär, wo man schreiben kann, und eine Kommode finden sich hier. Eine alte Pendeluhr, alles schönes dunkles Holz.
Das war ein Gästezimmer, das Anton Bruckner immer bezogen hat, wenn er von Wien kommend als Professor Sommerfrische gemacht hat in den Sommermonaten, um in St. Florian auszuspannen, Orgel zu spielen, auch zu komponieren. Dann bekam er regelmäßig dieses Zimmer, sein Ferienzimmer, und es ist auch heute noch ein Gästezimmer.
Sind es die Möbel, die Anton Bruckner auch schon hatte?
Ein Teil des Mobiliars ist original. Ja, es gibt auch Fotografien noch aus der Jahrhundertwende um 1900 herum, die genau diese Möbel auch zeigen.
Ja, das ist ein schönes großes Zimmer, und man schaut da in den ersten Hof hinaus, wo ich vorher durchgegangen bin, mit diesen Bogengängen. Das ist ja auch eine Replik der Totenmaske an der Wand. Und ein Foto von Anton Bruckner. Das ist aber jetzt nicht hier in diesem Zimmer.
Es hängt auch ein Foto hier, ja. Es zeigt Bruckner in seiner Wohnung in der Heßgasse in Wien, sitzend an seinem Bösendorfer Flügel, und im Hintergrund das Harmonium.
Altes Harmonium, das wir vorher gehört haben. Ne?
Ganz genau.
Okay, gut. Aber hier gibt es ja ein viel größeres Instrument, das hören wir dann auch noch. Heute kann man im Bruckner Zimmer übernachten. Allerdings nicht in dem speziellen englischen Messingbett aus der Wiener Wohnung, das sich nun in St. Florian befindet. Das Bett ist, so wie der kleine originale Komponiertisch, als Teil der neuen Ausstellung zu sehen in einem Nachbau von Bruckners Wohnung. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf der Zeit, die er hier verbrachte. Nach wie vor am selben Platz wie zu Bruckners Zeiten ist die riesige Orgel in der Stiftskirche. So, hier sind wir jetzt bei der Orgel angekommen. Ein Spieltisch mit vier Manualen, sagt man, glaube ich, ne? Diese vier, genau. Tastenleisten, unten die Pedale. Wie viele Register gibt es?
Es sind 103 Register, also 103 Klangfarben, die man hier verwenden und einstellen kann in verschiedensten Kombinationen.
11 Meter sind die größten Pfeifen hoch, mit einem halben Meter Durchmesser an der Basis. Es gilt auch, einigen Raum zu beschallen. Die Kirche ist 80 Meter lang, hat normal 400 Plätze. Bei Konzerten mit Zusatzbestuhlung können es auch 800 Menschen werden. Wie ist es so, an einem Bruckners Arbeitsplatz zu sitzen hier?
Es ist eine schöne Aufgabe, auch wieder eine Herausforderung, jedes Mal neu, wenn man sich an den Spieltisch sitzt und weiß, wer da drunter auch in der Gruft liegt. Aber natürlich ist ein zeitlicher Abstand gegeben und heute ist es anders als damals. Und ich glaube, man soll sich auch heute natürlich nicht immer vergleichen mit den Vorbildern von früher. Das geht ja auch gar nicht.
In den Katakomben unter der Kirche sind viele Pröpste des Stiftes bestattet und eben auch Anton Bruckner. Sein Sarkophag ist direkt unter der Orgel positioniert.
Bruckner wollte eben ganz bewusst und dezidiert, das hat er sich so ausgedacht, in einem freistehenden Sarg begraben sein, nicht in die Erde sozusagen versenkt, sondern freistehend.
Und hier hat er also seine letzte Ruhestätte gefunden. Professor Dr. Anton Bruckner steht hier. Hier sind auch zwei aus dem Metall, zwei Rosen, eine weiße und eine rote. Das Werk von Anton Bruckner ist eigentlich das, was natürlich wesentlich beeindruckender bleibt. Aber andererseits, um das Ganze abzurunden, auch nicht schlecht. Also wir waren jetzt heute schon im Geburtshaus und jetzt hier an seiner letzten Ruhestätte. Ja, das alles innerhalb von 15 Minuten Autofahrt.
Paul Lohberger hat die Heimat des österreichischen Komponisten Anton Bruckner besucht.